Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Überforderung. Das ist ein mieses Gefühl, das vielleicht jeder von uns kennt. Plötzlich steht einem das Wasser gefühlt bis zum Hals. Atmen fällt schwer. An Schlaf ist nachts kaum zu denken. Und am liebsten würde man einfach hinwerfen. Überforderung. Das kennen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das zeigt der aktuelle Psychoreport der DAK Gesundheit. Demnach gab es im Jahr 2021 einen Rekordwert bei den Fehltagen wegen psychischer Belastung. Kurz mal ein paar Zahlen zur Einordnung. Dazu gezählt wurden mehr als 270 Fehltage wegen psychischer Belastung je 100 Versicherten. Und damit lag das Niveau um rund 40% höher als noch vor 10 Jahren. Also Stress und Belastungen sind ein Thema für viele von uns. Und wir wollen heute sowohl auf die Ursachen schauen, als auch ganz konkret sprechen über Möglichkeiten der psychischen Gesundheit und wie wir sie erhalten können. Und wir würden darüber gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen bei Campus und Karriere. Wie geht denn Sie mit Stress am Arbeitsplatz um? Was genau stresst Sie und was unternimmt Ihr Arbeitgeber, um Sie fit zu halten? Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen oder Fragen dazu an campus@deutschlandfunk.de und geben Sie uns auch gern Ihre Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können, wenn Sie denn mögen. Oder Sie melden sich direkt bei uns jetzt sofort und berichten in dieser Sendung 00800 4464 4464. Das ist unsere Telefonnummer 00800 4464. 4464. Stress im Job, wenn die Arbeit krank macht. Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Stefanie Gebert und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Die To-Do-Liste, die wird einfach nicht kürzer. Es müssen noch zig Mails beantwortet werden und deshalb nehme ich das Mittagessen lieber gleich nebenbei vom Computer ein. Das sind vielleicht so Arbeitssituationen, wie Sie sie auch kennen. Belastung und der Stress beim Job nehmen offenbar deutlich zu. Das zeigen Zahlen der Krankenkasse. Ich habe ja gerade schon eine dazu genannt. Und über diese Situation am Arbeitsplatz, an den Arbeitsplätzen in Deutschland, wollen wir reden hier bei Campus und Karriere. Unter anderem mit Julia Narbutz. Sie arbeitet bei der Beratungsstelle Blaufeuer, die als Modellprojekt in 3 Städten Hilfe bietet, in Köln, in Berlin und in Nürnberg. Sie beraten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich überfordert fühlen. Schönen guten Tag, Frau Narbutz.
Hallo, guten Tag.
Und zugeschaltet aus Berlin ist Professorin Antje Ducki. Sie ist Arbeitspsychologin und lehrt an der Beuth-Hochschule für Technik. Auch Sie grüße ich. Hallo.
Ja, hallo.
Wann haben Sie sich, Frau Narbutz, vielleicht zuerst, zuletzt selber so richtig gestresst gefühlt bei der Arbeit? Erinnern Sie sich?
Immer mal wieder, tatsächlich immer in Situationen, bei denen ich das Gefühl habe, meine Kompetenzen reichen nicht aus, um den Anforderungen gerecht zu werden. Also ich habe ja gerade schon erläutert, Thema Akquise ist ein Bereich, den ich früher nicht gerne gemacht habe. Ja, und das hat mich schon herausgefordert.
Und wie gehen Sie dann mit solchen Herausforderungen um? Wie versuchen Sie, sich da wieder runter zu regeln?
Ja, ich schaue, inwiefern können die Anforderungen reduziert werden? Wie gehen meine Kolleginnen damit um? Wie geht es ihnen? Wo kann ich mir vielleicht Unterstützung holen? Was bräuchte ich, damit ich mich kompetenter fühle? Und am Ende auch nochmal zu schauen, ja, wie kann ich mir den Stress selbst nehmen? Was kann ich vielleicht für weniger stressfördernde Gedanken mir erläutern und immer aufsagen, um da einfach stressfreier dran zu gehen?
Mhm. Frau Professor Ducki, auch Sie, die Frage, auch Sie kennen wahrscheinlich so Belastungen am Arbeitsplatz. Wann hatten Sie denn das letzte Mal das Gefühl, boah, ich kann nicht mehr?
Eigentlich gerade gestern, wobei es war jetzt nicht so ein schlimmer Stressor, aber eine auch nicht untypische Situation. Das heißt, auch wenn man sich einen guten Arbeitsplan macht, der ja den Stress reduzieren soll, kommt was dazwischen. Und gestern war so eine Situation, dass ich eben einen Studenten in einer Webkonferenz hatte, ein dringendes Telefongespräch war angefragt von einer Kollegin, um was abzustimmen. Und das Holz stand vor der Tür, obwohl es eigentlich erst 4 Stunden später hätte geliefert werden müssen. Und es fing gerade an zu regnen.
Ah ja, okay.
Also eine Aufeinanderfolge von verschiedenen Dringlichkeiten, die gleichzeitig beantwortet werden wollten.
Ist denn dieses Gefühl der Überforderung, was Sie jetzt als beschreiben, als ständig auch unterbrochen zu werden und plötzlich wollen so viele Seiten was von einem und alle am besten sofort und gleich, ist dieses Gefühl der Überforderung da, weil tatsächlich inzwischen mehr und schneller von den Beschäftigten was verlangt wird oder wird Belastung auch stärker wahrgenommen inzwischen in Deutschland?
Also wir gehen davon aus, dass beides der Fall ist. Natürlich haben wir heute eine ganz andere Sensibilität für dieses Thema Stress und Belastung auch am Arbeitsplatz. Und es gibt einfach auch viel mehr Menschen, die sich trauen, darüber zu sprechen und das jetzt nicht als eine persönliche Schwäche wahrnehmen. Und gleichzeitig ist es ja tatsächlich so, dass wir durch beispielsweise die digitalen Medien, die uns zur Verfügung stehen, auch gezwungen werden, schneller und unmittelbarer zu reagieren auf Anforderungen, als das eben früher der Fall war. Also da kommen verschiedene Dinge zusammen, die sich nicht immer gut ergänzen.
Nehmen Sie das in Ihrer Beratungsstelle von NABUZ auch so wahr, dass sowohl es die Belastung gestiegen ist, als auch die Sensibilität dafür?
Ja. Kann ich mich anschließen. Oft sind das ja auch private Themen, die noch dazukommen. Also bei uns auch in der Beratungsstelle nicht nur arbeitsplatzbezogene Anforderungen, sondern einfach das Leben, ja, mit all seinen Facetten, was zusätzlich wirkt. Und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, weil es eben alle betrifft. Und das war sicherlich ein Vorteil von der Pandemie, ja, dass die Stigmatisierung etwas abgebaut werden konnte, ja, weil alle in dem gleichen Boot saßen und alle gespürt haben, was machen Belastungen mit einem, dass das eben einfach ein offeneres Thema geworden ist.
Erklären Sie doch nochmal bitte kurz, damit wir alle so auf dem Stand sind, wer genau mit welchen Anliegen zu Ihnen in die Beratungsstelle kommen kann.
Ja, wir sind eine arbeitsplatzbezogene Beratungsstelle mit Lotsenfunktion im Gesundheitssystem. Das heißt, zu uns kommen Erwerbstätige, die sich im Arbeitskontext psychisch belastet fühlen. Dabei muss die Ursache für das Belastungsempfinden aber nicht aus der Arbeit resultieren, sondern es können eben auch private Themen dazu führen, dass ich mich belastet fühle. Aber es muss assoziiert werden, dass es negative Auswirkungen auf den Arbeitskontext gibt. Und dann schauen wir im Prinzip, ja, wie fühle ich mich am Arbeitsplatz, liegen dort Belastungsfaktoren vor, sortieren erstmal und schauen, auf welche Faktoren kann ich vielleicht Einfluss nehmen und wo muss ich auch, ja, einen Umgang damit finden.
Und Sie sagten gerade, Sie hätten eine Lotsenfunktion. Wohin lotsen Sie die Leute dann?
Wir lotsen im Gesundheitssystem, das heißt, wir schauen auch, was benötigt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zur gesundheitlichen Stabilisierung als Basis für Arbeitsfähigkeit und schauen, ja, wie sieht es mit der Gesundheit aus? Sprechen wir hier noch von Belastung oder könnte es gegebenenfalls auch schon eine Erkrankung sein? Ja, und klopfen so verschiedene Themen ab. Hat vielleicht schon eine Anbindung an Fachärzte stattgefunden? Könnten Präventionsangebote für bestimmte Themen hilfreich sein? Wie sieht es auch mit Rehabilitationsmöglichkeiten aus? Also wir überblicken das Gesundheitssystem oder auch Versorgungssystem, schauen auch, mit welchen Themen kommen die belasteten Erwerbstätigen zu uns und schauen auch, welche vielleicht andere Netzwerkpartner, andere Beratungsstellen mit Schwerpunkten könnten vielleicht hilfreich sein, eben einzubinden, damit perspektivisch dann auch das Belastungsempfinden sich reduziert und die Menschen auch wieder glücklich und zufriedener am Arbeitsplatz, aber natürlich auch in ihrer ganzen Lebenswelt sein können.
Mhm. Frau Ducki, es gibt eine Sensibilisierung, haben Sie gerade auch gesagt, bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Aber gibt es die auch auf Seiten der Führungsetagen in den Unternehmen inzwischen? Wie nehmen Sie das wahr? Was ist da Ihre Erfahrung?
Das ist natürlich immer sehr davon abhängig, letztlich dann vom konkreten Unternehmen. Aber in der großen Tendenz, würde ich sagen, ist das in den Unternehmen sehr wohl präsent. Und es wird auch in mittelgroßen, großen Unternehmen und auch in kleinen Unternehmen mittlerweile viel angeboten, damit Stress möglichst gering gehalten werden kann. Aber wie gesagt, es ist immer abhängig vom Einzelfall. Ja. Mhm. Und das kann dann eben auch schon mal sehr unterschiedlich sein.
Gibt es eigentlich bestimmte Berufsgruppen, die da besonders im Fokus stehen, die da besonders betroffen sein können?
Naja, wir alle haben ja nun in den letzten Jahren viel darüber gehört, wie es im Bereich der Pflege aussieht und dass die Pflege jetzt gerade in den letzten Jahren extremsten auch psychischen Belastungen und Überforderungen ausgesetzt war. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile jedem bekannt. Aber wir haben auch andere Berufsgruppen, in denen der Stress stark ausgeprägt ist. Und das ist im Energiesektor so, das kann auch im Bausektor so sein, weil psychische Belastung heißt ja nicht immer unbedingt, dass man jetzt an Depressionen erkrankt, sondern psychische Belastungen sind zum Beispiel starker Zeitdruck, und starker Zeitdruck kann theoretisch in jeder Branche auftreten.
Ja, reden, in jedem Bereich. Ja, wir reden mit Stress häufig über negativen Stress. Dabei gibt es ja durchaus auch positive Seiten von Stress. Wo verläuft da eigentlich die Grenze?
Die Grenze verläuft da, wie wir es eben gerade auch schon gehört haben, wo es um die persönliche Beurteilung geht, ist ein Ereignis, das da auf mich zukommt, für mich bedrohlich. Habe ich hinreichende Fähigkeiten und Kompetenzen, darauf zu reagieren, oder erlebe ich die Situation eigentlich so, dass ich es nicht schaffe? Und Menschen diesen Eindruck haben, dass es ein Ereignis ist, das wichtig ist, dem sie nicht ausweichen können, und dass die eigenen Leistungsvoraussetzungen nicht ausreichen, dann entsteht Stress und negativer Stress. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, wie hoch diese Diskrepanz eingeschätzt wird. Wir alle kennen ja die Situation, dass man sich so ein bisschen unsicher ist, dass man denkt, vielleicht kriege ich es hin, vielleicht auch nicht. Aber wenn es nur so eine kleine Diskrepanz ist, dann kann das durchaus auch eine positive Herausforderung sein im Sinne des Eustress, also eine positive Aktivierung, die dann dafür sorgt, dass man sich eben mehr anstrengt und genau diese kleine Diskrepanz dann auch ausgleichen kann.
Und das würde ja auch bedeuten,
wenn
dass ich dann...
Wenn das aber eine große Diskrepanz ist, dann, dann ist es eben negativer Stress.
Genau, negativer Stress. Und wenn ich es positiv werten kann und es geschafft habe, diese Hürde zu nehmen, das ist ja auch wieder ein Erfolgserlebnis und ich erlebe mich selbst als selbstwirksam. Aber gucken wir nochmal auf den negativen Stress. Wie wirkt sich denn das aus auf die Gesundheit? Wir haben immer wieder das Stichwort Burnout gehört. Und Depressionen sind sicherlich auch, können Folgen sein. Was gibt es noch für Möglichkeiten und vielleicht auch, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Alarmsignale hören sollten vom Körper?
Naja, ich glaube, was wir ja alle kennen, ist, dass Stress auch durchaus körperliche Folgen haben kann. Denken Sie an die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es hat ja jetzt auch gerade eine neuere Studie gegeben von einer Krankenkasse, die eben nochmal darauf hingewiesen hat, dass es da wirklich bedeutsame Zusammenhänge gibt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber im Grunde genommen ist das gesamte körperliche Krankheitsspektrum kann theoretisch eine Folge von Stress sein. Also Diabetes, Hauterkrankungen, Rückenbeschwerden, vieles beginnt eben damit, dass der Körper überaktiviert ist über eine längere Zeit, ne, dass er ständig auf Hochleistungen fährt, dass es keine richtigen Ruhephasen mehr gibt. Das führt dann eben häufig zu Schlafproblemen, wenn es dauerhaft anhält und wenn der Schlaf nicht mehr gut funktioniert. Das wissen ja auch die meisten Hörerinnen und Hörer, dann schwächt das eben den gesamten Körper, letztlich dann auch das Immunsystem. Und dann können eben auch solche körperlichen Erkrankungen durchaus eine Stressfolge sein.
Von Arbeits- und hören Sie
die
das
anderen psychischen Erkrankungen haben Sie schon genannt, ne? Aber denken Sie auch an Suchterkrankungen. Auch Suchterkrankungen sind häufig eine Folge von Stress. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist, es gibt eben auch soziale Folgen. Das heißt, Menschen, die dauerhaft im Stress sind, die leiden dann ja unter dieser Scheuklappensituation. Das heißt, sie müssen sich abschotten von äußeren Anforderungen und sind damit dann auch keine guten Gesprächspartner mehr. Das kann dann eben auch in Rückzug führen oder in soziale Konflikte oder eben auch bis hin zur Einsamkeit.
Frau Ducki, vielen Dank bis hierhin. Frau Norberts, das sind alles Symptome, die bei Ihnen in der Beratungsstelle auch auftauchen? Oder was sind so Alarmsignale, wo die Leute dann merken, oh, jetzt muss ich mich aber mal kümmern und brauche jetzt Hilfe?
Ja, ich kann es eigentlich genauso bestätigen. Also viele Menschen kommen wirklich mit einer inneren Unruhe, inneren Leere, auch schon den Schwierigkeiten einzuschlafen oder durchzuschlafen, sprechen von Konzentrationsschwierigkeiten oder dass der Kopf manchmal einfach ganz leer ist und man sich gar nicht richtig konzentrieren kann. aber auch auf emotionaler Ebene, Unzufriedenheit und was sich später auch im Verhalten niederschlägt, also vielleicht eher gereiztes und aggressives Verhalten oder eben auch so eine Erschöpfung, dass man gar nicht mehr schafft, eigentlich den schönen Dingen im Leben nachzugehen, sein Privatleben zu gestalten und da auch Ressourcen zu schöpfen, sondern dass man eigentlich nur noch schläft, weil man nicht mehr kann.
Uns hat ein Hörer erreicht, Herr Potami, wenn ich das richtig ausspreche. Schönen guten Tag. Und Sie haben eine Anmerkung zum Thema Stress und Burnout. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag. Folgendes, ich wollte nur zwei Punkte hier rüberbringen, und zwar diese Massenerscheinung, Burnout, Stress und so weiter auf dem Arbeitsplatz ist eigentlich nichts anderes als strukturbedingt, Leistungsverdichtung, verlangte Leistungsverdichtung und die Resilienz und Urlaub tragen nicht dazu, die Ursachen zu beseitigen, sondern die Symptome kurzfristig zu beseitigen, und die Arbeitskraft geht wieder zu dem Stressauslöser. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn Sie bedenken, dass erstmalig hier in der Bundesrepublik Deutschland 1918 die 8-Stunden-Zeit per Gesetz eingeführt ist, und wir haben jetzt mittlerweile 105 Jahre diese 8-Stunden-Zeit hat sich kaum verändert. Mhm. Ja, es gibt ja sogar einige Stimmen, die wollen, dass der Mensch noch länger arbeiten soll, trotz der enormen technischen Fortschritt, der eigentlich dazu beitragen soll, muss, dass der Mensch weniger arbeitet und somit entlasten wird. Aber wir erleben, dass statt Entlastung Belastung, Überlastung.
Hm. Vielen Dank.
Das sind meine zwei Punkte.
Ja, vielen Dank, Herr Potami. Und ich würde das gerne weitergeben an Professorin Antje Doki. Wir hören hier, dass es ein Widerspruch ist. Man hatte sich erhofft, die Digitalisierung würde helfen, um Arbeitskräfte zu entlasten. Aber das Gegenteil ist offenbar der Fall. Das lässt sich auch wahrscheinlich wissenschaftlich genauso nachweisen, oder?
Hm. Ja, aber das ist in gewisser Weise auch nichts Digitalisierungsspezifisches, sondern Digitalisierung ist ja auch nichts anderes als eine besondere Form der Rationalisierung von Arbeit. Und das kennen wir ja auch aus der Zeit vor der Digitalisierung. Und ja, es ist so, dass immer dann, wenn rationalisiert wird, ist ja letztlich das Ziel, Arbeitsprozesse effizienter zu machen. Und da hat Herr Potami völlig recht. Das führt dann eben häufig in eine Arbeitsintensivierung. Und eine Arbeitsintensivierung kann dann eben auch in einen Burnout führen. Ich will nur an einer Stelle vielleicht noch mal einen Blick ein bisschen woanders hinrichten. Also gerade wenn wir jetzt über das Krankheitsbild von Burnout reden, ist die Arbeitsintensivierung eine relevante Ursache, aber es gibt auch persönliche Prädispositionen. Und eine Prädisposition ist eben, dass es häufig Menschen trifft, und das ist auch das Bittere an dem Burnout, die eben besonders interessiert sind an ihrer Arbeit, die einen besonderen Leistungswillen haben und eine Leistungsbereitschaft. Und wenn sie dann noch mit einem Perfektionswillen ausgestattet sind, das führt dann zusammen mit Arbeitsintensität eben häufig in so eine abwärtsgerichtete Schleife von Burnout, wo man dann am Ende eben tatsächlich in so eine tiefe Erschöpfung führt.
Konarbutz, habe ich gesehen, hat genickt. Also eine hohe Arbeitsbereitschaft auf der einen Seite, hohe Motivation eigentlich, ist so ein Auslöser oder kann so eine Grundlage sein sozusagen, wo ich dann mit Stress kombiniert und viel Bedarf von Seiten des Arbeitgebers dann schnell in so eine Schlaufe komme und Burnout ausgelöst werden kann. Würden Sie das auch so sehen?
Mhm. Ja, ich bin gerade so meine Klienten durchgegangen und ich würde sagen, alle haben einen sehr hohen Leistungsanspruch. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich genau die erwischt habe, die das eh haben. Aber ich habe das Gefühl, ja, viele Erwerbstätige sind auch sehr streng mit sich, haben hohe Ansprüche, sind sehr auch selbstkritisch, sehr engagiert, investieren eben enorme Ressourcen in die Arbeitsleistung und es scheint nicht zu genügen. Mhm. Und wenn dann eben auch die Wertschätzung fehlt, dann kann das eben kritisch werden, weil man das Gefühl bekommt, man muss doch noch immer mehr. Es reicht nicht, es ist nicht gut genug, ich muss noch mehr geben und das kann eben so gefährlich sein.
Gleichzeitig habe ich gerade beim Hörer auch nochmal das Stichwort Arbeitszeit gehört. Flexible Arbeitszeiten sind zunehmend ein Thema und ein Wunsch. 8-Stunden-Woche gibt es einerseits, andererseits hat Belgien zum Beispiel im Februar dieses Jahres die 4-Tage-Woche möglich gemacht. Ist das was helfen könnte? Also weniger Arbeit gleich weniger Belastung? Ist das eine Gleichung, die aufgeht aus Ihrer Erfahrung von Abuz?
Schwierig zu sagen, weil am Ende muss man ja schauen, dass man eine angemessene Arbeitsbelastung schafft. Wenn man die gleiche hat, nur verteilt auf 4 Tage, ist das kritisch und wahrscheinlich eher gesundheitsschädigend. Aber wenn man schaffen würde zu sagen, was ist realistisch, was ich heute auch tatsächlich schaffe zu bewältigen und das auch generell gesprochen, dann wäre das, glaube ich, eine super Sache, weil man dann auch wirklich genug Erholung hat, um seine Ressourcen am Wochenende wieder aufzubauen und dann auch diese 4 Tage wirklich sehr produktiv nutzen könnte. Man muss es dann aber eben schaffen, auch ja, die Arbeitsbelastung dementsprechend zu planen.
Und Frau Ducki, was mache ich denn, wenn der Urlaub nicht wirklich Urlaub ist, beziehungsweise ich vielleicht im Urlaub mich erholt fühle und mit einigermaßen Energie wieder starten kann nach 2-3 Wochen und diese Ressource aber sehr schnell wieder aufgebraucht ist?
Naja, das ist dann schon ein Hinweis darauf, dass in meinem grundsätzlichen Berufsleben was nicht gut läuft und müsste mich dann unbedingt dahin bringen, dass ich mal versuche, mir selber ein klareres Bild darüber zu verschaffen, wie ich eigentlich mit den täglichen Arbeitsanforderungen umgehe und vielleicht auch mal mir mein eigenes Stressmuster angucke und auch mit Kolleginnen und Kollegen mich austausche, ob es denen beispielsweise ähnlich geht wie mir. Ne? Weil wir haben ja gerade über dieses Zusammenwirken von persönlichen und strukturellen Ursachen gesprochen. Und wenn es denn vor allen Dingen mein Problem ist, müsste ich eben auch eher bei meinem eigenen Verhalten ansetzen. Wenn mir meine Kolleginnen und Kollegen aber von ähnlichen Effekten berichten, dann ist das wirklich ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass sich auch was am Arbeitsplatz und in den Arbeitsbedingungen im Unternehmen verändern müsste.
Und an dieser Stelle würde ich gerne Bernhard Gessler mit in die Runde nehmen, ein Hörer, der uns erreicht hat unter der 00800 4464 4464 hier bei Campus und Karriere. Und wo wir gerade bei Struktur und Kolleginnen und Kollegen sind, wenn ich das richtig lese, Herr Gessler, sind Sie Internist und sagen, der Stress nimmt besonders auch bei Selbstständigen zu und auch bei Ärzten. Ist das korrekt? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, genau so ist es. Also ich habe bei Ihrer Anmoderation bin ich gleich angesprungen. Ich bin Internist und Hausarzt und wollte auch mal die hausärztliche Sicht mitteilen. Sie hatten gesagt, der Stress nimmt bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmern zu, aber ich erlebe das genauso bei den Selbstständigen und auch in meiner eigenen Profession. Also ich habe etliche Kolleginnen und Kollegen, die sind kurz vorm Burnout oder sind in den Burnout sozusagen gegangen, haben ihre Praxis abgegeben, machen zum Beispiel nur noch private Patienten, weil das dann einfach viel weniger sind. Und das ist zum Beispiel auch eine der Ursachen von dem Hausarzt- und Facharztmangel, was wir im niedergelassenen Bereich haben. Ja.
Ja.
Und was die Patientenseite betrifft, merke ich eben auch, dass es wirklich mehr wird und dass vor allem eine Wertschätzung ist, die oft fehlt bei für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass sie einfach immer mehr Arbeit bekommen und insbesondere morgens, wenn sie den Computer anmachen in ihrem Büro, einen E-Mail-Berg haben und erstmal 300 E-Mails durchlesen müssen. Das ist, denke ich, das ist auch krankmachend, das macht auch krank.
Ja.
Und das kann so nicht sein. Das heißt, ja, alles wird immer besser und schneller und effektiver durch die Digitalisierung, aber die Leute fangen mit einem Leseberg von 300 E-Mails morgens an.
Herr Gessler, wie versuchen Sie sich denn zu schützen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass Sie nicht krank werden? Sie sind ja nun Arzt. Ja.
Gute Frage. Es ist schwer. Bei mir ist vor allem der Stress dadurch, dass ich, wenn viele Patienten zu mir kommen, einen wahnsinnigen Druck bekomme, wenn die Wartezeiten dann bei einer Stunde sind in meinem Wartezimmer. Und ich kann einfach nicht schneller die Patienten sozusagen sehen und behandeln. Ja. Und das ist ein wahnsinniger Druck, an dem ich schon seit 15 Jahren rummache. Und ich bin einfach froh, dass ich ein freies Wochenende und Urlaub habe.
Reicht aber bei vielen nicht, haben wir gerade schon gehört. Frau Nabotz, was ist denn diese Schleife, von der Sie gerade schon gesprochen haben? Ne? Eigentlich reicht es nicht. Ich bin hochmotiviert, ich versuche mein Bestes und irgendwie reicht es nicht. Es ist nicht genug. Wie komme ich aus dieser Schleife wieder raus, aus diesem Gefühl?
Ja, da könnte man zum Beispiel mit dem mentalen Stressmanagement ansetzen und da gibt es verschiedene Fragetechniken, die ich mir stellen könnte. Also einmal zu schauen, wie würden jetzt andere Kollegen auf diese Situation schauen? Würden die das ähnlich bewerten oder ist das hier gerade irgendwie mein Thema und mein Bewertungsmuster? Wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, ja, 5 Jahre später und auf diese Situation zurückschaue, wie relevant wird sie mir dann noch erscheinen? Was werde ich dann darüber denken? Und dass man dann nochmal versucht, ja, sich, im Außen nochmal überlegt, wenn mein bester Freund, meine beste Freundin in dieser Situation wäre, was würde ich ihm raten? Manchmal ist es hilfreich, erstmal den Blick nach außen zu wenden, um dann zu schauen, okay, sind das vielleicht Ratschläge, die auch bei mir passend sein könnten? Könnte ich das mal versuchen? Ja, oder wie bin ich eigentlich in der Vergangenheit mit ähnlichen Situationen umgegangen?
Mhm. Vielen Dank bis hierhin erstmal. Welchen Druck gibt es in der Arbeit und wie habe ich Möglichkeiten, um den zu verringern oder sogar zu verhindern? Was sind da so Ihre Erfahrungen? Wir würden gerne weiter mit Ihnen ins Gespräch gehen hier bei Campus und Karriere. Stress im Job, wenn Arbeit krank macht, das ist unser Thema heute. Rufen Sie uns gerne an unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de und geben Sie uns auch gerne Ihre Telefonnummer, damit wir Sie gegebenenfalls zurückrufen können. Menschen sind unterschiedlich, das wissen wir alle und deshalb ist es auch sehr individuell, wann sie sich bei der Arbeit unter Druck gesetzt fühlen, Stress empfinden. Und wir haben hier bei Campus und Karriere schon gesprochen, ein bisschen über die Grenzen, was brauchen wir, um uns gefordert, aber nicht überfordert zu fühlen. Und trotzdem gibt es natürlich ein paar Leitplanken, an denen sich auch Unternehmen orientieren können, die gesunde Beschäftigte ja brauchen. Darüber sprechen wir heute unter anderem mit der Erziehungswissenschaftlerin und Beraterin Julia Nabotz von der Beratungsstelle Blaufeuer hier im Studio und in Berlin zugeschaltet ist uns auch Arbeitspsychologin Antje Ducki von der Beuth-Hochschule für Technik. Frau Ducki, wir haben hier einige Hörerrückmeldungen, auch was die Corona-Pandemie natürlich angeht. Unternehmen und Arbeitnehmende mussten sich im Laufe dieser Pandemie umstellen, viele bekannte Arbeitsabläufe umstellen. Was haben sich durch die Pandemie und durch diese Umstellung auch vielleicht für neue Stressoren entwickelt? Wissen wir da mehr?
Na, ein wesentlicher Stressor sind natürlich fehlende technische Voraussetzungen für diese Art von Remote-Arbeit oder eben online getriebener Arbeit. Das ist ja gerade am Anfang der Pandemie wirklich für viele Erwerbstätige ein Riesenproblem gewesen, wenn wir nur daran denken, wie entwickelt die ersten Webkonferenzsysteme waren und wie die sich dann auch im Laufe der Zeit, der Corona-Zeit, weiter perfektioniert haben. Also die technischen Voraussetzungen sind sicherlich eine Besonderheit und das andere ist, dass wir vorher ja nie wirklich darüber nachgedacht haben, wie wichtig das zufällige Zusammentreffen am Arbeitsplatz ist, um eben mal nebenbei diverse Abstimmungen vorzunehmen. Und diese Zufälligkeiten in der Präsenz, die haben es natürlich auch einfach schwerer gemacht, diese Abstimmung eben durch bewusste Vereinbarungen, Meetings und so weiter zu ersetzen. Also das sind jetzt nur zwei Dinge und damit verbunden war es natürlich auch ein Riesenthema, die Beschäftigten da in kürzester Zeit für diese neue Art des Arbeitens zu qualifizieren und dass man da eben sicher mit umgehen kann, das konnte man ja auch nicht in der Breite der Bevölkerung erwarten.
Kommunikation ist da sozusagen gerade als Stichwort gefallen. Frau Naubert, Sie würde ich gerne fragen, der Informationsfluss muss ja stimmen innerhalb eines Unternehmens, damit Mitarbeitende sich nicht hinten dran fühlen, damit sie mitgenommen werden vielleicht in Prozesse, die wichtig sind. Wie wichtig ist es denn, dass der Chef und wie kann ein Chef oder eine Chefin da auch dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden immer informiert sind und gleichzeitig eben nicht das Postfach komplett zumüllen. Gibt es da irgendwelche Strategien?
Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, vielleicht präventiv mit dem Team abzustimmen, wie soll kommuniziert werden, was ist wichtig und was ist auch vor allem der Bedarf. Und vielleicht auch immer wieder regelmäßig abzuklopfen, wie geht es meinen Mitarbeitenden? Also nicht erst zu fragen, wenn jemand schon, weiß ich nicht, eine Entlastungsanzeige stellt oder auch wirklich sagt, ich kann nicht mehr, sondern vielleicht auch einfach schon präventiver nachzuhorchen, wie ist es gerade, was brauchen die Mitarbeitenden von mir als Chef, als Vorgesetzte, damit sie ihre Arbeit auch gut machen können.
Mhm. Ähnlich werden Sie wahrscheinlich, ich kann Sie nicht sehen, Frau Ducki, aber ich würde denken, dass Sie jetzt gerade nickend da sitzen. Auch weil es ja darum geht, immer rückgekoppelt zu sein, auch als Arbeitnehmer, der vielleicht im Homeoffice sitzt und nicht im Büro.
Ganz genau. Ja, aber ich glaube, das war sehr wichtig, was Frau Nabutz eben gesagt hat, dass tatsächlich das Gespräch und die Abstimmung im Team erfolgt. Was brauchen wir miteinander? Weil jede Regel kann eine Leitplanke sein, aber ob sie dann im jeweiligen Team wirklich sinnvoll ist, das kann das Team am besten entscheiden. Setzt aber bei den Beschäftigten eben auch die Bereitschaft voraus, sich dazu dezidiert zu äußern, ja, und nicht einfach passiv anzunehmen und hinzunehmen. Also es ist von beiden Seiten proaktives Kommunizieren erforderlich.
Ich kenne so viele Chefinnen und Chefs, die immer sagen, meine Tür steht doch jederzeit offen, kommt gerne vorbei, erzählt mir, was los ist, fragt mich, wenn ihr Unklarheiten habt. Aber das nur zu sagen, ist das eine, das dann tatsächlich auch als Unternehmen zu praktizieren, nochmal was anderes, Frau Nabitz. Wie ist da Ihre Erfahrung? Womit kommen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Welche Erfahrungen machen die?
Also ich nehme das als enormes Hemmnis wahr, auch wirklich dieses Unterstützungsangebot wahrzunehmen, weil das einfach im Kontext der Arbeit und Leistungsdruck, Arbeitsleistung immer prekär erscheint, zu sagen, ich komme mit der Arbeitsanforderung nicht zurecht oder ich benötige Unterstützung. Also die Sorge davor, nicht mehr als leistungsfähig wahrgenommen zu werden, ist sehr präsent. Und gleichzeitig natürlich auch die Frage, ist dieses Unterstützungsangebot auch wirklich aufrichtig gemeint? Oder mit welchen Reaktionen rechne ich, wenn ich denn tatsächlich Unterstützungsbedarf anmelde bei meinem Vorgesetzten? Ja? Also auch da mache ich unterschiedlichste Erfahrungen in meiner Beratungstätigkeit und würde mir da wünschen, ja, eigentlich viel mehr Verständnis und Unterstützung und eigentlich so, wie man es auch selbst gerne hätte, ja. Also was bräuchte derjenige, um besser mit der Situation zurechtzukommen?
Verständnis und Unterstützung sind vielleicht, ja, gerne, Frau Ducki. Einen Moment, ich möchte nur gerne noch die Hörerin Jana, deren Vornamen wir nur kennen, mit in die Runde holen, weil das ganz gut passt. Unterstützung und Verständnis. Sie sind junge Referendarin, wenn ich das hier richtig lese, und Sie erleben sehr viel Stress als angehende Lehrerin. Stimmt das soweit?
Genau, das stimmt soweit.
Und wie sieht es aus mit der Möglichkeit, Verständnis zu haben für diesen Stress und sich da auch austauschen zu können?
Naja, ich würde sagen, da spielen jetzt in meinem besonderen Fall drei Punkte mit rein. Zum einen, im schulischen Kontext sind eben sowieso gefühlt alle Lehrerinnen und Lehrer sehr gestresst, was natürlich auch zum einen jetzt mit der Corona-Situation zu tun hat, aber auch im Allgemeinen mit der schulischen Situation. Das heißt, es ist irgendwie schwierig, sich da zu äußern und nicht zu hören zu bekommen, naja, wir sind alle im Stress. Dann ist eben die Situation im Referendariat einfach so, dass man sich in einer Bewertungssituation befindet. Das heißt, es ist nochmal einem nicht wirklich erleichtert, dass man sich äußert und sagt, ich komme mit diesem Stress nicht klar, was ja gerade auch schon angesprochen wurde. Und ich würde auch sagen, dass das Alter eine Rolle spielt, weil natürlich, wenn man jung ist, wie auch immer man das jetzt persönlich für sich definiert, aber dann wird eben eher noch von einem erwartet, naja, man muss flexibel sein, man muss irgendwie belastbarer sein als die KollegInnen, die vielleicht schon was länger dabei sind und auch eigene Kinder vielleicht schon haben etc. pp. Und dann sind das gewisse Punkte, die einen hemmen, ehrlich und offen darüber zu sprechen, dass man vielleicht belastet ist oder überlastet ist und genau, sich dann auch Hilfe zu suchen.
Mhm. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung geschildert haben. Und ich würde das gerne geben, herantragen an Professor Ducky. Sie wollten eh gerade da noch reingrätschen. Also eine Unternehmenskultur, wie kann ich die schaffen, die fördert, dass sich Mitarbeitende trauen zu sagen, an dieser Stelle kann ich nicht mehr, ich fühle mich überlastet, so geht es nicht weiter.
Ich wollte auf einen Punkt hinweisen, das passt dann aber auch zur Unternehmenskultur, und das ist der, dass wir nicht aus dem Blick verlieren müssen, dass die Führungskräfte im Grunde genommen unter ähnlichen Problemen leiden wie ihre Mitarbeitenden und dass die natürlich auch einem extremen Stress ausgesetzt sind und dass es häufig so ist, also gerade wenn sie jetzt im individuellen Coaching mit Führungskräften arbeiten, ist da eigentlich eine hohe Sensibilität dafür, dass sie gerne hören, also zuhören möchten und ihren Mitarbeitenden auch entgegenkommen möchten, dass sie aber eben selber so unter Druck sind, dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie zuerst ansetzen sollen. Und das ist dann der Einstieg zur Frage Unternehmenskultur. Da ist dann tatsächlich das obere Management gefordert und muss, glaube ich, auch sehr klare Anweisungen geben und auch Grenzen setzen und das Maß an Arbeit, was vertretbar ist, eben auch im oberen Führungsbereich thematisieren und hören und ernst nehmen, wenn Führungskräfte sagen, meine Leute können nicht mehr oder ich kann auch nicht mehr. Das heißt, ja, es ist wichtig, wie tatsächlich Geschäftsführung, Unternehmensleitung mit diesem Thema umgeht. Und wenn es da eine Haltung gibt, die da heißt, naja, alles ein bisschen verwässert, verweichlicht. Und hier Beispiel, was wir gerade von der Referendarin gehört haben, das möchte ich jetzt nicht Schulleitungen unterstellen, aber das gibt es ja durchaus auch mal. So nach dem Motto, die Jungen, die haben eben überhaupt keine Stressresistenz mehr, weil sie verhätschelt worden sind in ihrem bisherigen beruflichen Entwicklungswerdegang, dann kann man davon ausgehen, dass es keine gute, gesundheitsförderliche Unternehmenskultur geben kann. Also da braucht es dann wirklich auch die Abstimmung und die Zustimmung von oben. Und das Thema heißt Maß halten, ja, in jeder Hinsicht.
Kann sich vielleicht dadurch was ändern? Wir haben hier bei Campus und Karriere im kompletten Monat das Thema Fachkräftemangel und wie man damit umgehen kann. Kann sich etwas ändern und wird sich vielleicht etwas ändern, weil der Druck auf die Unternehmen wächst, gute Leute, Fachkräfte halten zu müssen und deshalb auch dafür sorgen müssen, dass sie sich eben wertgeschätzt fühlen und dass sie gesund bleiben, um weiter bei ihnen zu bleiben? Was ist da Ihre Einschätzung, Frau Professor Ducky?
Also ehrlich gesagt habe ich allergrößte Sorge, was jetzt gerade auf Unternehmen zurollt, weil wir stehen am Anfang des Fachkräftemangels und der wird sich, glaube ich, noch wirklich dramatisch auswirken. Und die einzige etwas pessimistische Hoffnung, die ich habe, ist, dass Unternehmen dann eben an Punkte kommen, wo sie sagen, wir können das Angebot oder wir können die Aufträge, die wir haben, eben nicht mehr bedienen, weil wir einfach nicht mehr genug Leute haben, die es dann tatsächlich auch machen können. Aber da wird es, glaube ich, noch einige Verwerfungen geben. Umso wichtiger ist es, sich sehr genau zu überlegen, welche Unterstützungsmaßnahmen man aufbauen kann, um Beschäftigte da auch zu stützen.
Und eine Möglichkeit ist ja die psychische Gefährdungsbeurteilung. Okay. Wir haben im Moment einen Hörer in der Leitung, Herr Schröder, der sich auskennt als Betriebsarzt in einem Großunternehmen. Erklären Sie uns vielleicht alle kurz, Herr Schröder, was ist psychische Gefährdungsbeurteilung genau?
Ja, guten Tag und herzlichen Dank für die sehr gute Diskussion, die ich heute verfolge. Ich glaube, ein Aspekt, den möchte ich einfach noch erwähnen, das ist dieses Instrument psychische Gefährdungsbeurteilung, das ja ohnehin gesetzlich vorgeschrieben ist. Und wir haben bisher sehr stark in der Diskussion den Punkt auf die individuelle Verhaltensprävention gelegt. Es kommt aber auch extrem darauf an, die Verhältnisse zu analysieren. Wie arbeiten wir? Wie organisieren wir den Arbeitsfluss? Was macht Stress? E-Mail-Flut wurde schon erwähnt. Und es gibt die Verpflichtung zur regelmäßigen Analyse dieser Arbeitsbedingungen. Zum Beispiel mit einer gut strukturierten Befragung der Mitarbeiter, die dann wiederum zu Analysen führt und zu daraus ableitenden Maßnahmen, um das Ganze natürlich besser zu gestalten. Und da geht es also weniger darum, Reparaturmedizin zu machen, sondern Arbeitsabläufe gesundheitsförderlich zu gestalten. Und das erlebe ich in der Tat im Unternehmen, dass wir das tun. Das ist nicht immer einfach, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, um diese beiden Seiten der Prävention zu beleuchten.
Herr Schröder,
Die Prävention des Einzelnen, aber auch die Prävention innerhalb der Organisation.
Herr Schröder, würden Sie es vielleicht mal runterbrechen für mich und mir mal kurz erklären, was denn das zum Beispiel sein könnte, wo Sie dann sagen, da haben wir festgestellt, hier läuft es nicht so gut und was haben Sie dann verändert?
Ja, also zum Beispiel wurde ja jetzt der Punkt Pandemie angesprochen und E-Mail-Flut am Anfang, Zunahme von Online-Diskussionen. Wir haben eine Meeting-Etikette entwickelt, wir haben meetingfreie Zeiten definiert, wir haben klargemacht, dass es Zeit geben muss, wo sich die Mitarbeitenden regenerieren müssen. Wir haben Informationen gestreut in die Belegschaft, damit das auch allen bewusst ist, weil natürlich auch dieser Punkt der interessierten Selbstgefährdung, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, eine Rolle spielt, dass Leute sehr engagiert, wir hatten den Punkt ja vorhin, das sind diejenigen, die sehr Burnout gefährdet sind, dass die dann vielleicht überdrehen und überengagiert tätig sind, auf die Gefahr hin, ihre eigene Gesundheit zu gefährden. Und da muss sensibilisiert werden. Das machen wir mit Informationskampagnen, aber eben auch mit bestimmten Regularien, wie wir Meetings organisieren wollen, aber vielleicht auch so ein Punkt, wie wir Software darstellen, dass Software intuitiv bedienbar ist, dass Software nicht zum Stressor wird in der Bedienbarkeit. Das sind alles Punkte, die wir als Rückmeldungen aus den Gefährdungsbeurteilungen erhalten.
Mhm. Frau Nabotz, da würde ich ganz gerne wissen, wie das aus Ihrer Praxis so läuft. Da kommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und berichten, dass sie belastet sind. Wie oft sind die denn schon auf Unternehmen gestoßen, die meinetwegen eine Gefährdungsbeurteilung gemacht haben, die sich bemüht haben, etwas zu verändern, dass Grenzziehung klarer ist, dass Digitalisierung auch genutzt werden kann zur Entlastung? Wie oft erleben Sie das?
Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht so konkret beantworten, sondern vielmehr dann in der Beratungspraxis, dass wir besprechen, okay, haben Sie sich schon mal an das Team gewandt, an den Vorgesetzten? Wäre das ein Thema, um das mit dem Betriebsrat zu besprechen? Wie sieht es aus mit einem Betriebsarzt? Also, dass wir erstmal schauen, es gibt betriebsinterne Unterstützung und inwiefern kann die als soziale Ressource genutzt werden? Oftmals hört man dann immer, ja, der Betriebsrat kümmert sich nicht so. Und wenn man dann aber nochmal nachfragt, waren Sie denn selbst da? Sind das Ihre eigenen Erfahrungen? Dann ist das oft nicht der Fall. Und dann kann man nochmal erarbeiten, dass Sie eben auch eigene Erfahrungen sammeln und auch sind die dann sehr positiv tatsächlich. Ja. Das ist sehr schön und gibt ja auch ganz viele betriebsinterne Angebote, da einfach nochmal drauf hinzuweisen und zu schauen, ja, wie kann das als Ressource eigentlich genutzt werden?
Genau, Ressource ist da ein ganz gutes Stichwort. Wie viele Ressourcen haben denn kleinere Betriebe, Frau Professor Ducky, um so eine Gefährdungsbeurteilung zu machen und sich dann auch wirklich intensiv damit zu beschäftigen? Betriebsarzt kann sich auch nicht jedes Unternehmen leisten.
Ja, das klingt immer sehr anspruchsvoll und in der Tat ist es so, dass kleine Unternehmen meistens schon sehr viel intuitiv richtig machen, weil der Kontakt eben zwischen den Führungskräften und den Beschäftigten viel unmittelbarer ist, weil man viel schneller mitbekommt, wie geht's den Leuten, weil man auch viel schneller sich austauschen kann, zum Beispiel über arbeitsorganisatorische Defizite. Und da gilt im Grunde genommen, wer zuhört und wer wirklich aufmerksam zuhört, tut nicht nur den Beschäftigten einen Gefallen im Sinne des Belastungsabbaus, sondern viele Belastungen sind arbeitsorganisatorisch verursacht und führen am Ende auch zu besserer, qualitätsreicher Arbeit. Und kleine Unternehmen haben das häufig erkannt. Und wenn Vorschläge von Beschäftigten kommen, wie bestimmte Defizite abgebaut werden können und die sind finanzierbar oder machbar, dann erfolgt das da eben manchmal sehr, sehr schnell. Wir haben gerade im Handwerksbereich mehrere Jahre Projekte gemacht und es war wirklich beeindruckend mit anzusehen, mit welcher Geschwindigkeit aus solchen Gefährdungsbeurteilungen, wie Herr Schröder sie gerade vorgestellt hat, dann blitzschnell auch Umsetzungen erfolgt sind, die dann auch tatsächlich zu einer verbesserten Situation geführt haben.
Und zuhören ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, wenn es nochmal zum Thema Wertschätzung geht. Da würde ich jetzt fast zum Ende der Sendung nochmal drauf schauen. Also Wertschätzung wird von Führungskräften nicht selten verwechselt mit Lob. Und zwar so allgemein hineingesprochen ins Team. Ach, habt ihr wunderbar gemacht. Warum funktioniert das nicht und wird das nicht als Wertschätzung von den meisten auch angenommen, Frau Ducky?
Wertschätzung bedeutet, oder ein Mensch fühlt sich dann gewertschätzt, wenn er sich als Mensch gesehen wird in seiner Leistung. Und wenn das Lob global oder undifferenziert ausgesprochen wird, dann fühlt man sich eben nicht gesehen. Das heißt, ein Lob ist dann wertvoll, wenn es tatsächlich differenziert, wenn es konkret ist, wenn es spezifisch ist, wenn es zum Beispiel eine Aussage darüber macht, warum dieses Verhalten positiv war und wozu dieses positive Verhalten dann auch positiv geführt hat. Und damit man eben ein solches Feedback gibt, braucht man Zeit. Das ist tatsächlich häufig dann auch wieder das Problem, dass sich dann die Führungskräfte diese Zeit nicht nehmen können oder auch nicht nehmen wollen. Das gibt es auch. Und es dann eben relativ global und unspezifisch ist. Und es muss natürlich realistisch sein. Ja? Wir haben alle feine Antennen dafür, ob das, was uns da gerade präsentiert wird, eben tatsächlich aufrichtig ist. Und wenn ein Lob nicht realistisch ist, dann wird es eben auch nicht als aufrichtig wahrgenommen.
Und warum reicht es manchmal nicht, über die Höhe des Gehaltes Wertschätzung auszudrücken? Das versuchen, glaube ich, viele, ne? Also meinetwegen gibt es noch einen Zuschlag oder Ähnliches.
Ja, na, das Problem mit dem Gehalt ist, dass man freut sich darüber. Man ist ungefähr die ersten 2-3 Monate auch sehr erfreut, wenn man auf seinen Gehaltszettel guckt. Aber es finden dann eben leider sehr schnell Adaptations-, also Gewöhnungseffekte statt. Und dann ist das neue Gehalt eben schnell der neue Standard. Und dann ist es auch kein dauerhaft wirksames Instrument. Also Bezahlung ist schon auch wichtig, aber es reicht eben alleine nicht aus.
Frau Narbutz, wir haben gehört, dass Zuhören wichtig ist, Wertschätzung ist wichtig. Wir hatten im Vorlauf dieses Gesprächs auch nochmal das Thema Sinnstiftung in den Raum geworfen. Darauf würde ich jetzt nochmal kurz kommen, nämlich Menschen erleben sich selbst wertgeschätzt und auch als wichtig in ihrem Job, wenn sie ihren Beruf, ihre Tätigkeit als sinnvoll erleben. Das ist ein häufiges Thema bei Ihnen auch in der Beratungsstelle.
Ja, viele Menschen kommen ja zu mir, wenn es ihnen schlecht geht und sie per se dann auch unzufrieden sind. Und wichtig ist dann nochmal zu schauen, okay, ja, was habe ich eigentlich für Faktoren, die für eine Zufriedenheit in diesem Beruf für mich stehen? Ja, also was ist mir eigentlich wichtig im Beruf? Und übe ich eigentlich auch die richtige Tätigkeit dafür aus? Und liegt es jetzt dann am Arbeitgeber oder wäre eine Lösung, zum Beispiel den Arbeitgeber zu wechseln, weil ich dann auf eine andere Wertekultur auch zurückgreifen könnte? Und ja, das ist natürlich dann auch ein Appell an die Selbstwirksamkeit, weil ich natürlich auch dazu beitragen kann, eine Wertekultur zu erschaffen und auch zu reproduzieren. Ne? Und das ist irgendwie ganz toll. Das kann man sich eigentlich auch an jedem Tag morgens vornehmen, was muss heute passieren und was kann ich auch dafür tun, damit dieser Tag ein guter Tag wird? Ja? Und oft ist eben auch dieses kollegiale Miteinander, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, das auch selbst zu leben.
Also ich kann auch sehr viel selber tun dafür, dass es mir besser geht. Ich möchte gerne in der Schlussrunde Sie beide fragen nochmal. Ich habe jetzt gelernt aus dieser Sendung unter anderem, dass ich eben auch selbst dafür sorgen kann, dass der Druck nicht zu hoch wird, auch wenn wir nicht sagen wollen, dass es immer nur ein individuelles Problem ist. Wir haben viel darüber gesprochen, wie das auch innerhalb der Unternehmen systemisch sozusagen ein Problem ist. Aber Grenzen ziehen, habe ich so rausgehört, ist ein großes Thema. Ja, mich abgrenzen können, klarer kriegen. Wann genug ist, melden, zurückmelden, wann genug ist. Deshalb hier in der Abschlussrunde bei Campus und Karriere die Frage an Frau Ducki: Wie schaffen Sie es denn, so ganz persönlich abzuschalten, sich abzugrenzen und den Feierabend und das Wochenende auch wirklich einzuläuten und eben nicht mehr noch in die Mails zu schauen?
Das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, dass Sie das fragen, wo wir ja hier Wochenende. Samstag ja. 14 Uhr miteinander.
Tut mir leid, aber dennoch die Frage: Wie versuchen Sie es zumindest? Sagen wir so.
Völlig in Ordnung. Also das Wichtige ist tatsächlich für mich, dass ich was anderes tue. Also das heißt, ich klappe den Rechner zu, ich gehe raus, ich gehe in den Garten, ich jäte Unkraut, ich gehe spazieren, ich bewege mich, ich gucke aufs Wasser. Ich lebe manchmal halb in Hamburg und halb in Berlin. Und das sind für mich die wichtigsten Dinge, um runterzukommen. Und es ist wirklich auch wichtig, Freundschaften zu pflegen mit Menschen, die jetzt nicht aus dem engeren Arbeitsumfeld kommen, um da einfach auch im Kontakt zu bleiben und auch Anregungen zu bekommen dafür, dass die Welt mehr zu bieten hat als die eigenen Arbeitsthemen.
Abschalten ist auch das Thema für Frau Naputz. Jetzt zum Schluss von Ihnen wüsste ich gerne, gerade ist Urlaubszeit, wie kann ich denn die Erholung, die ich mir hoffentlich erschaffen habe durch meine Ferien, wie kann ich mir die möglichst lange noch im Arbeitsalltag erhalten, indem ich eben gucke, dass ich da so einen Ausgleich finde und Sport mache oder wie Frau Ducki ans Wasser gehe und mal ein bisschen den Blick weite sozusagen?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass ein achtsamer Umgang mit sich selbst hilfreich ist. Also auch einfach ja, fast täglich zu schauen, wie geht's mir gerade und woran würde ich auch merken, dass ich mich meinen Grenzen nähere, ja, damit ich sie dann auch einfordern kann oder kommunizieren kann. Ja.
Okay, vielen Dank, Frau Naputz. Sie arbeitet bei der Beratungsstelle Blaufeuer in Köln, das sei nochmal gesagt. Anlaufstellen gibt es auch in Berlin und Nürnberg. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an die Arbeitspsychologin Anja Ducki von der Beuth-Hochschule für Technik. Das war Campus Karriere mit dem Thema Stress im Job, wenn die Arbeit krank macht. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich wünsche Ihnen ein hoffentlich sehr erholsames Wochenende. Dankeschön.